SWR 2 zur Person.
Er ist in allen Spielarten gewandt, war als Solist gleichermaßen erfolgreich auf dem Podium wie in der Kammermusik, als Solo-Cellist der Berliner Philharmoniker und Pädagoge. Der Cellist Wolfgang Böttcher. Am 30. Januar feiert der Berliner seinen 85. Geburtstag. In der heutigen Sendung zur Person ist er zu Gast im Studio. Am Mikrofon begrüßt sie Kirsten Liese. Andante Allegro Vivace. Wolfgang Böttcher spielte, am Klavier begleitet von Ursula Trede-Böttcher, den langsamen Satz und den Finalsatz aus der Sonate Opus 102 Nummer 1 für Violoncello und Klavier von Ludwig van Beethoven. Herr Böttcher, anlässlich seines 250. Geburtstags wird Beethoven in diesem Jahr in der Musikwelt groß gefeiert, was mich zu der Frage führt, was war bisher Ihr schönster Beethoven-Moment?
Es gibt eigentlich nicht einen schönsten Beethoven-Moment, sondern es gibt sehr viele. Es ist erstaunlich, wie dieser große Komponist seinem, ich glaube, lebenslänglichen Leiden so unglaublich viel Musik abgerungen hat. Für mich ist eins seiner Hauptwerke das Cis-Moll-Quartett, Opus 131. Und dieser Übergang von der langsamen Fuge in Cis-Moll nach dem ersten Allegro-Teil D-Dur, also der ist, wenn ich auch nur dran denke, geht mir schon ein Schauer über den Rücken runter. Das sind so Momente, die es wirklich sonst in der Musik eigentlich so nicht gibt.
Zusammen mit Ihrer Schwester Ursula Trede-Böttcher haben Sie in jungen Jahren sehr viel musiziert, gemeinsam auch 1958 einen Preis beim internationalen ARD-Wettbewerb gewonnen. Wenn Sie noch einmal so zurückblicken, war es für das Zusammenspiel ein Vorteil, dass Sie Geschwister waren, oder war das manchmal auch schwierig?
Also auf jeden Fall war es schon mal der große Vorteil, dass meine liebe Schwester, die immer ein bisschen vor mir ging, sie ist ein bisschen älter und eigentlich alles immer schon besser konnte, immer bereit war, mit mir zu proben und all die auch nicht ganz leichten Stücke eben wirklich so zu üben, dass sie auf einem hohen Niveau anzubieten waren. Das war ein großes Glück für mich in meinem ganzen Leben. Sie begleitet mich bis heute durch mein Leben und sie hat eben dann auch diesen doch ganz schön stressigen Wettbewerb in München mit mir durchgestanden.
Ihre Mutter hat ihr erstes Cello unter besonderen Umständen erworben. Vielleicht können Sie noch einmal berichten, wie sich das zutrug.
Also ich hatte das Glück, in einem Haus aufzuwachsen, das wirklich voller schöner Musik war. Meine Eltern haben beide sehr gern musiziert, besonders mein Vater, ein sehr brillanter Pianist, hat regelmäßig Trios gespielt, Sonaten, Klavierquartette. Und da ist man eigentlich dann oft eingeschlafen mit dieser herrlichen Musik im Ohr. Und später hat man sie noch mal gehört, sagt, das kenne ich doch von irgendwoher. Also unterbewusst war da schon viel angelegt. Und ich habe angehimmelt den Cellisten, der mit größter Inbrunst sein Cello traktierte. Später habe ich dann mal festgestellt, was dann da rauskam, war gar nicht so besonders erhebend. Aber er war mit einer Begeisterung dabei. Und außerdem, wenn wir Kinder ins Bett mussten, ich war meistens unterm Flügel, aber in der Pause hieß es dann Kinder ab ins Bett und die Erwachsenen essen jetzt Abendbrot. Dann kam dieser nette Cellist und hat uns ein Märchen erzählt, uns Kindern. Und das hat sich sehr eingedrückt. Also ich wollte nur Cello spielen. Meine Mutter hat dann, als sie merkte, dass ich doch sehr stark so ein Instrument wollte, das war dann, der Krieg war zu Ende, 45 war ich 10 Jahre alt, ist sie auf den Schwarzmarkt und hat ein silbernes Armband verkauft. Und von dem Erlös dieses silbernen Armbands hat sie mir ein Cello gekauft.
Wissen Sie noch, was das für eins war?
Das war ein seltsames Cello. Das hatte, glaube ich, einen Boden aus Buchenholz, was sehr ungewöhnlich ist. Meist ist es ja Ahorn. und war aber ein schönes Cello, was ich sehr geliebt habe und was dann auch später ein junges Mädchen übernommen hat, die es genauso geliebt hat wie ich.
Zu den wichtigsten Prüfsteinen eines jeden Cellisten zählen natürlich die 6 Solosuiten von Johann Sebastian Bach und mit 2 Sätzen aus der 3. Suite in C-Dur, Präludium und Jig wollen wir sie jetzt hören. Das war Wolfgang Böttcher mit Präludium und Jig aus der 3. Suite für Violoncello Solo in C-Dur von Johann Sebastian Bach. Die 6 Solosuiten von Bach begleiten wohl jeden Cellisten ein ganzes Leben lang. Da gibt es nun die unterschiedlichsten Stile und Interpretationen, aber natürlich auch Entwicklungsprozesse. Wie ließe sich denn in wenigen Sätzen beschreiben, wie sich Ihre Interpretationen im Laufe der Zeit verändert haben?
Ich bin aufgewachsen. Natürlich mit den schönen Aufnahmen von Pablo Casals, die hatte ich im Ohr. Und mein Lehrer Klemm war schon sehr interessiert an Barockmusik. Er spielte auch Gambe. Er hat mir schon viele gute Anregungen gegeben. Aber ich möchte es an einem Stück festmachen. Der erste Satz der 6 Suiten ist ein G-Dur-Präludium. Und das hat man viele Jahre lang, eigentlich ganze 19. Jahrhundert, mit 8 gebunden. Das war mir völlig klar, dass das so nicht sein konnte. Also eine unendliche Melodie, dass eben in der Barockmusik auch die Taktstriche einen bestimmten Wert haben und dass auch die Artikulation einen bestimmten Wert hat. Und da hat sich bei mir über die Jahre sehr, sehr viel geändert. Ich habe dann immer weniger Bindung gemacht, bis ich zum Schluss bei einer Dreierbindung war. Und die Quellen, die uns die wunderbaren Werke übermitteln, leider keine von Johann Sebastian Bach dabei, sehen doch so aus, als ob es eine Dreierbindung am Anfang ist. Also der Akkord ist gebunden. Und das ist eine ziemliche Entwicklung, bis man da hinkommt und es dann nicht schulmeisterlich und nicht nach einer Fagott oder nach irgendeiner albernen Stimme klingt, sondern dass es auch wieder genau so einen schönen Klang gibt wie diese Achterbindung.
Sie haben Ihren Lehrer Richard Klemm erwähnt, Herr Böttcher, ein damals namhafter Cellopädagoge in Berlin. Was zeichnete seinen Unterricht aus?
Also er war ein Mann der ganzen Partitur. Er hat uns von Anfang an klargemacht, dass die Cellostimme immer nur ein Teil des Ganzen ist. Ob im Trio, im Quartett oder in der Oper oder im Konzert. Und ich werde nie vergessen, wenn man dann kam und sagte, ich muss jetzt eine Stelle aus Aida, da gibt es eine sehr unangenehme Cellostimme, dann setzte er sich sofort ans Klavier ohne Noten und spielte den ganzen Satz, der dazu war. Sodass man als Cellist sofort wusste, aha, so gehört diese unangenehme Passage da rein. Wobei er sich aber sehr wohl um den Cellounterricht gekümmert hat, also um die Tonleiter und all diese Dinge, die dazugehören. Und das, was vielleicht in Deutschland anders ist als in Frankreich, eine Etüde war für Richard Klemm gleich schon ein Musikstück. Und er hat auch Etüdenvorspiele gemacht, das habe ich übernommen. Und wir haben nämlich ganz wunderbare Etüden. Zwar haben wir keinen Chopin, aber wir haben einen Franc-Comme. Und Auguste Franc-Comme war ein guter Freund von Chopin und hat wunderschöne Etüden, die man auch mit 2 Celli spielen kann und die dann wirklich auch ein Genuss sind anzuhören.
Sie wurden 1958, also noch im selben Jahr, nachdem Sie einen Preis im ARD-Wettbewerb gewonnen hatten, ins Berliner Philharmonische Orchester aufgenommen. 1963 wurden Sie Solocellist im Orchester und das war die Zeit, in der Herbert von Karajan das Orchester leitete. An welche Konzerte oder Aufführungen erinnern Sie sich ganz besonders, wenn Sie sich an diese Zeit erinnern?
Also Herr von Karajan hat auch schon 1958 das Orchester geleitet. Es war immer mein Chef sozusagen. Und wenn ich so zurückdenke, gab es natürlich viele große Erlebnisse. Metropolis habe ich erlebt, andere große Dirigenten. Aber es gibt dann doch einige und die gehen doch alle immer zusammen mit Herbert von Karajan. Das war die 8. Bruckner in Amsterdam, in diesem wunderbaren Konzertgebau. Das war unbeschreiblich, dieses Adagio. Es schien wirklich unendlich zu sein. Ein anderes Erlebnis war die erste Walküre bei den Osterfestspielen. Wir haben ja nun nicht Oper gespielt bei den Berliner Philharmonikern und ich war auch öfter mal aufgefordert, nach Bayreuth zu kommen, aber ich hatte 5 Kinder und das war dann genau in den Ferien und die wollte ich eigentlich nicht opfern. Und dann kam der Wagner zu mir ins Haus. Diese erste Walküre, die ist mir auch ganz und gar unvergesslich. Wir waren damals jung verheiratet mit meiner Frau und haben uns diese Texte vorgelesen und haben des Öfteren doch sehr gelacht über Hoyo Toho und all diese seltsamen Dinge. Aber wenn dann die Musik dazu kommt, dann lacht man eben nicht mehr. Dann ist es eben ganz unglaublich, was in diesem ersten Akt Walküre für eine Fülle an musikalischen Ideen, an musikalischen Einfällen und Verarbeitung ist. Das war auch eine Aufführung, an die ich mich noch immer sehr lebhaft erinnere. Das dritte große Erlebnis war ein Konzert in Moskau mit der 10. Schostakowitsch in Anwesenheit des Komponisten. Und auch das hat Karajan minutiös vorbereitet. Er hat diese 10. Symphonie auf Tourneen immer wieder ausprobiert, immer wieder gespielt mit uns, um sie dann dem Meister, den er sehr verehrt hat, aber wirklich so zu präsentieren, wie er das wollte. Und das ist gelungen. Und ich sehe noch den Schostakowitsch, der hatte so dicke Brillen, wie ihm die dicken Tränen unter diesen Brillengläsern übers Gesicht gelaufen sind. Das ist mir unvergesslich.
Herr Böttcher, Sie haben gesprochen über den Musiker Karajan, vielleicht noch über den Menschen Karajan. Die Meinungen gehen ja sehr auseinander.
Also er hielt sich sehr zurück. Er war ein sehr nobler Mensch. Und wenn ein junger Musiker, ein Klarinettist, sagt, er möchte diese Stelle bitte noch mal spielen, dann kam natürlich gleich aus den ersten Gängen, oh, nochmal. Da hat der Karajan gesagt, meine Herren, bitteschön geben Sie dem jungen Mann die Chance, Sie haben alle mal angefangen. Er war nobel und den Jungen auch sehr zugetan. Und das, was menschlich ist, das haben wir eigentlich nicht mitbekommen. Das hielt er unter Verschluss. Also er war keiner so, wo man sagt, ach, das ist so ein netter Kumpel oder das ist einer, mit dem man jetzt gut mal ein Bier trinken kann. Das war er natürlich überhaupt nicht. Aber er hat sich doch um jeden gekümmert und wusste auch genau, was er an jedem Musiker hat. Und war ein sehr nobler Mann. Also jetzt die Debatten, kann man Höchstleistungen nur erreichen, wenn man ein Diktator ist. Das ist gar nicht nötig. Man kann es auch mit Freundlichkeit und mit ungeheurer Überzeugungskraft in freundlicher Weise durchsetzen. Dazu ist Bruno Walter einer der Beispiele, Haitink und auch Karajan.
Kurt Wengner soll es auch gewesen sein, nicht? Eine natürliche Autorität ausgestrahlt.
Ja. Den habe ich leider nicht mehr persönlich kennengelernt.
Wenn man heute hinter die Kulissen bei Spitzenorchestern schaut, entdeckt man oftmals Konkurrenzdruck, Rivalitäten und Neid. In den nachfolgenden Generationen der Berliner Philharmoniker sind immer wieder mal einige Musiker sogar freiwillig vom ersten Pult an eines der hinteren gerückt, weil sie sich dem Druck nicht mehr gewachsen fühlten. Sie haben damals aber auch Freundschaft gefunden, zum Beispiel bei Ihrem Kollegen, ebenfalls erster Solocellist Eberhard Finke, mit dem Sie auch kammermusikalisch einiges gemacht haben. Erzählen Sie doch bitte nochmal von dieser netten Begegnung.
Ja, also Eberhard Finke war ein sehr nobler Mann und kennengelernt habe ich ihn eigentlich in Ost-Berlin bei meinem ersten Konzert von David Oistrakh, ehe ich ihn dann als Kollegen kennenlernte. Und er war mir aber gleich sympathisch und er war auch so sehr freundlich zu mir im Orchester. Die Gruppe war insgesamt sehr freundlich. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen über irgendwelche Animositäten. Aber eine besondere Zuneigung hatte ich immer zu Eberhard Finke und wir spielten gern zusammen. Es gibt ja eine Menge Barockmusik. Und wir haben dann auch Komponisten angeregt, für uns zu schreiben, zum Beispiel Boris Blacher.
Eine Aufnahme vom 11. Dezember 1972 mit Wolfgang Böttcher und Eberhard Finke verklang das Allegro aus der Sonate für zwei Violoncelli von Boris Blacher. Boris Blacher schrieb auch eines der ersten Auftragswerke für die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Dieses Stück kurbelte ihr Kollege Rudolf Weinsheimer an. Sie waren Mitbegründer dieses einmaligen Ensembles und am Anfang hatten sie bekanntlich nur ein originales Stück für die Besetzung, den Hymnus für 12 Celli von Julius Klengel. Da versammelten sich nun ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Wie sind Sie zu einem Ensemble zusammengewachsen?
Ja, das war auch ein bisschen Glückssache. Unsere beiden ersten Solo-Cellisten, Ottmar Borwitzki und Eberhard Finke, wechselten sich ab. Und ich weiß nicht, ob sie abgesprochen haben, also heute spiele ich mal den Klengel als erster Cellist und du spielst dafür dann ein anderes Stück. Es hat immer irgendwie funktioniert. Und dieses wunderbare Stück, dieser Klengel, den haben wir natürlich sehr geliebt. Und er ist auch heute immer noch ein sehr gutes Stück. Das baut sich auch auf aus 12 Tönen und hat dann mehrere Quartette innerhalb der 12, also 3x4. Und das war natürlich das Stück, das wir hatten.
Julius Klengel, Hymnus für 12 Violoncelli, Opus 57. Wir hörten ihn in einer Einspielung mit den 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker vom Juni 1976. Nach und nach wuchs das Repertoire dank Bearbeitungen von Stücken, die einige Ensemblemitglieder wie Christoph Kappler, der die Suite von David Funk für 12 Celli arrangierte, vornahmen und zunehmend zeitgenössischen Auftragswerken.
Da ist diese Geschichte, die möchte ich jetzt noch schnell erzählen, dass der Rudolf Weinsheimer, also einer, der sich besonders auf die Fahne geschrieben hat, jetzt zu 12 zu musizieren, weil er sagt, jetzt sind wir alle jung, jetzt können wir alle gut spielen und jetzt sollten wir auch zusammen spielen. Der kommt von der Philharmonie nach Hause an so einem Regentag. Da steht ein Mädchen an der Straße und hält den Daumen hoch. Er hat ein gutes Herz, sagt, ach, die nehme ich mit. Kommt mit dem Mädchen ins Gespräch. Ja, und wie heißen Sie denn? Ich heiße Tatjana Blacher. Blacher? Blacher? Wie der Komponist? Ja, das ist mein Vater. Also pass mal auf, ich bringe Sie jetzt bis zu Ihrem Haus nach Hause und Sie bringen Ihren Vater dazu, ein Stück für 12 Celli zu schreiben, bitte. Und so kam es dann. Und der Blacher war auch mein Lehrer, mein Theorielehrer. Und er sagte, naja, ich musste ja das Stück schreiben, sonst wäre ich den Weinsheimer ja überhaupt nie wieder losgeworden. Der blieb dann nämlich dran. Der hat ihn wahrscheinlich jeden Tag angerufen, was das mit dem Stück ist. Und dann hat uns Blacher gefragt, was wir wollen. Und da haben wir gesagt, ach, so ein Rumba, so was Südamerikanisches wäre schön. Prompt hat er uns einen Rumba geschrieben. Und dann hat er so viel Spaß gehabt daran, dass er dann auch noch zwei andere Stücke, ein Pizzicato-Satz, eine Española und ein Blues geschrieben hat. Und das sind bisher immer noch die allerbesten Stücke, die es für die 12 Celli gibt, nach meinem Ermessen.
Das waren die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker mit dem Blues für 12 Celli von Boris Blacher in einer Aufnahme aus dem Jahr 1976. Heute ist nun keines der Gründungsmitglieder mehr im Ensemble der 12 Cellisten, Herr Böttcher. Der letzte, der es verließ, war das damalige Nesthäkchen Götz Teutsch. Aber der eine oder andere Schüler von Ihnen ist dabei. Was würden Sie als Beobachter von außen sagen? Wie hat sich das Ensemble über die Jahrzehnte entwickelt?
Also, ich war noch kürzlich mit meinem alten Pultkollegen Alexander Wedo, auch aus der Gruppe, da. Und der kam, nachdem die eine Fuge von Villa Wolowosch gespielt haben, zu mir und sagt, sag mal, Wolfgang, haben wir früher auch so gut gespielt? Und natürlich haben wir nicht so gut gespielt. Also die spielen so perfekt heute, dass man es kaum glauben kann. Und stolz des Lehrers, es sind 6 immerhin aus meiner Klasse. Also man hat auch für diese Entwicklung ein bisschen eine Leiter gegeben, sozusagen die Sprossen hochzuklettern. Also die haben gleich noch ein bisschen woanders angefangen als wir. Und was ich allerdings immer wieder höre von alten Musikfreunden, dass sie nicht mehr diese Fülle haben jetzt in dem Klang, den wir hatten. Aber die Perfektion ist atemberaubend.
Herr Böttcher, 1976 verließen Sie das Berliner Philharmonische Orchester, um mehr Raum für solistische Aufgaben, Kammermusik und Ihre Studenten zu haben. Im selben Jahr übernahmen Sie auch eine Professur an der Hochschule der Künste in Berlin. Wie leicht oder schwer fiel es Ihnen, die Prioritäten so zu setzen?
Es ist mir sehr schwer gefallen, die Berliner Philharmoniker zu verlassen. Und ich kann Ihnen auch keinen äußeren, konkreten Grund sagen. Ich hatte keinen Ärger, weder mit irgendeinem Dirigenten, schon gar nicht mit unserem Chef Karajan oder mit meinen Kollegen. Es war ein inneres Zeichen. Das sagte Böttcher, das kannst du jetzt sehr gut hier, das geht prima. Und jetzt mach mal was anderes in deinem Leben. Es war so ein Signal, ja, man hat sowas von innen, dass man sagt, das musste jetzt ändern. Und zwar, ich kann es auch festmachen, es war die zweite Brahms, die sehr oft gespielt wurde. Und ich glaube, ich war nicht einen Moment während dieser Aufführung richtig bei der Symphonie. Meine Gedanken gingen sonst wo. Ich bin über Pässe gefahren mit meinem Auto und das war's. Aber spielte dies ganz bestimmt perfekt. Das war so einer der Momente, der sagte, es ist jetzt genug, du solltest jetzt aufhören. Aber natürlich, es fehlten mir noch einige Malersymphonien, die ich nun inzwischen über alles liebe. Auch die Bruckner-Symphonien kamen oft, aber die hätten auch noch viel öfter kommen können. Und es gibt natürlich noch unendlich viele Dinge, also ich hätte auch gut im Orchester bleiben können. Aber dieses kleine Zeichen, das in mir war, sagte, mach mal was anders. Und nun muss ich sagen, ich wurde auch von meinem Lehrer Richard Klemm gebeten, seine Klasse fortzuführen an der Hochschule in Berlin. Und nach kurzer Zeit hatte ich also eine wirklich fantastische Klasse. Und ich merkte auch, dass es meine Sache ist, das Unterrichten. Es war ein sehr schwerer Schritt für mich, sehr schwer. Aber ich habe es nicht bereut. Und wenn ich jetzt da sitze und da spielen fünf meiner Schüler, und dann kann ich es richtig genießen, wie phänomenal dieses Orchester immer noch spielt. Es ist eine reine Freude.
Ihre solistischen Aufgaben führten Sie mehrfach nach Stuttgart. Dort kam es für Sie auch zur Begegnung mit dem genialen Dirigenten Sergio Celibidache. Wie kam es dazu, dass der Rumäne mit einem ehemaligen Solocellisten der Berliner Philharmoniker zusammenarbeiten wollte, wo ihn doch das Orchester so enttäuscht hatte, nachdem es entgegen Furtwänglers Willen nicht ihn, sondern Herbert von Karajan zu seinem Nachfolger kürte? Bekanntlich mochte Celibidache Karajan nicht.
Das ist auch für mich sehr erstaunlich gewesen. Ich habe im Südfunk mit Witold Ludosławski sein Cellokonzert gespielt, mit ganz großem Vergnügen und ich glaube auch mit großem Erfolg. Und das war den Verantwortlichen des Südfunks nicht ganz entgangen. Und wahrscheinlich haben sie es dem Celibidache vorgeschlagen. Und dann gab es in dem Orchester auch eine Cousine von mir aus Rumänien. Meine Mutter stammt auch aus Hermannstadt, also aus Siebenbürgen. Und wahrscheinlich hat er sich da so ein bisschen erkundigt, nehme ich mal an. Ich bin auch nicht so ganz sicher. Jedenfalls hat er mich auf Händen getragen. Kann ich nicht anders sagen. Und er wollte natürlich sehr viele Proben machen und ich wollte auch viele Proben machen. Und ich war aber damals noch gerade im Orchester, hatte schon gekündigt, aber hatte noch meine Verpflichtungen und konnte eben nur zu einer bestimmten Anzahl von Proben. Aber es war fantastisch, wie gut vorbereitet er war und wie dieses große Hindemith-Konzert, was ich vorher nie gespielt hatte, wirklich spielen konnte, wie ich wollte. Er hat dafür gesorgt, dass das Cello zu hören war. Einzige Problem war, ich musste seine Tempi nehmen. Und die waren langsam. Sehr viel langsamer, als ich das von Hindemith und auch von mir selber kannte. Aber ich war gewohnt, mit Dirigenten auch schnell umzuschalten als Orchestermusiker. Es ist mir dann schon gelungen. Aber wenn ich mal versucht habe, bei irgendeiner Passage ein bisschen zu drängeln, hat er sofort abgebrochen und sagt, Meister, nein, 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 nicht schneller. Also da gab es keinen Weg drumherum. Aber ich habe es geschafft und es war ein für mich großes Erlebnis, ihn mal aus dieser Perspektive zu erleben.
Hier folgt der dritte Satz Marsch lebhaft aus dem Konzert für Violoncello und Orchester von Paul Hindemith. Wolfgang Böttcher und das Radiosinfonieorchester Stuttgart unter Sergio Celibidache mit dem Marsch aus dem Konzert für Violoncello und Orchester von Paul Hindemith. Herr Böttcher, Sie waren immer sehr aufgeschlossen für die zeitgenössische Musik. Es entstanden ja auch mehrere Auftragswerke für Sie. Was hat Sie an der neuen Musik gereizt? Da gibt es ja auch neue Spieltechniken, die man lernen muss und so. Es ist nicht jedermanns Sache vielleicht gewesen zu Ihrer Zeit.
Ja, also diese Zeit der 70er Jahre, die war ja eher Dürre. Also da war dann mal Bip, oh, und die ganz große Attraktion war, wenn mal drei Töne zusammenkamen. Dum, bum, bum. Also das war ja schon wieder ganz konventionell. Und diese Zeit war schon sehr öde. Wenn man jetzt mal Aufnahmen aus der Zeit denkt, denkt man, nein, sowas ist ja furchtbar. Aber es gab auch einen Boulez, es gab einen Schuller, dessen Quartett ich uraufgeführt habe. Und es gab immer auch Musiker, die eben begeistern konnten. Und an die habe ich mich dann gehalten und habe sie gerne aufgeführt. Und wir haben ja dann für die 12 Cellisten auch versucht, großen Komponisten für uns einzusetzen. Das ist mir bei Jean Francais gelungen. Der hat eine wunderbare Obade für uns geschrieben. Und ich weiß noch, der Jüngste von uns, der Teutsch, der hat sich immer beklagt, dass er so einfache Bassstimmen spielen soll. Und sagt, ich möchte mal richtig was Virtuoses spielen. Dann habe ich das dem Maître gesagt. Da sagt er, voilà, un bass virtuos. Er hat das eigentlich gar nicht verstanden. Wir haben das dann umgetauscht, die Stimmen. Und da war auch der Meister Francais sehr, sehr einverstanden. Und wir haben Ludoslawski auch gefragt. Der hat mir aber dann nach einigem Überlegen eine Absage erteilt. Er hat gesagt, er müsste im ersten Moment gleich irgendeine Vision haben, wie das klingen kann. Und die hat er nicht.
Wir kommen jetzt aber zu Hans-Werner Henze, ein Komponist, der für Sie geschrieben hat, noch dazu eine Kantate in einer sehr ungewöhnlichen Besetzung mit Harfe und 4 Violoncelli. Being Beauteous ist der Titel dieses Stückes. Wie kam es zu diesem Werk?
Ja, also das hat wieder mit meinem Freund Eberhard Finke zu tun. Wir beiden mochten den Henze eigentlich gerne, haben ihm auch gerne, wenn er dirigierte, geholfen. Es war manchmal ein bisschen ungeschickt, was er macht. Und wir haben ihn gefragt, ob er nicht was für uns schreiben wolle. Und da kamen alles mögliche Lieder von einer Insel nach Ingeborg Bachmann. Da waren die Zwischenspiele immer 2 Celli und dann diese Kantate. Das muss er auch gewusst haben, dass er diese Fülle der 4 Celli gerne hatte. Vielleicht waren die 2 Celli für ihn doch ein bisschen zu wenig Klang. Und ich weiß noch, es war Rita Streich gewidmet, die sagte ab, die sagte sehr oft ab. Und er hat dann erstmal nur den Cello-Part, also die 4 Celli mit uns durchgespielt. Wir hatten uns gut vorbereitet. Und als Schluss war, klappte Henze die Partitur zu und sagte, das war jetzt für mich wie Weihnachten. Ich finde, dass das eins seiner schönsten Werke ist.
Das war ein Ausschnitt aus der Kantate Being Beauteous für Gesang, Harfe und 4 Violoncelli von Hans-Werner Henze in einer Aufnahme mit der Sopranistin Ingeborg Kaltstein, dem Harfenisten Fritz Helmis, den Cellisten Wolfgang Böttcher, Eberhard Finke, Peter Steiner und Heinrich Majowski unter der Leitung des Komponisten. Die Aufnahme datiert aus dem Jahr 1965. Sie hören SWR 2. In der Sendung zur Person ist heute der Cellist Wolfgang Böttcher zu Gast im Studio. Als Solist haben Sie, Herr Böttcher, unter anderem das Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Johannes Brahms mit dem Geiger Ulf Völscher und dem RSO Stuttgart unter Neville Mariner aufgenommen. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Aufnahme?
Also ich habe außerordentlich gerne mit Ulf Völscher gespielt und natürlich war das Doppelkonzert immer im Fokus. Und als das dann dazu kam, dass wir mit dem Südfunk spielen sollten, haben wir uns sehr gefreut. Und ich kann mich gut erinnern, dass es eine wunderbare Atmosphäre war, die Sir Neville verbreitet hat. Also irgendwann ist mir mal ein Lagenwechsel, sagen wir mal. Irgendwas ist mir mal nicht so gut gelungen. Da hat er kein Wort verloren, hat irgendwo anders angefangen, sodass das ganz von selber kam. Und man nicht immer dachte, oh, hoffentlich komme ich drüber weg. Nie. Nicht ein Moment. Also der war ein fantastischer Psychologe und wunderbarer Musiker. Und vielleicht kann ich die Geschichte erzählen. Der Ulf Hölscher rief mich mal an, du, ich kam aus Amerika und sitze im Taxi und da läuft das Brahms Doppelkonzert in dem Autoradio. Und da dachte ich, Mensch, die verstehen aber ihren Brahms sehr gut. Es war unsere Aufnahme. Er hat es nicht gleich gemerkt. Also das ist eine wirklich gelungene, schöne Aufnahme, meine ich auch, dieses sehr komplexen, ja fast kammermusikalischen Werkes. Das ist ja so wunderbar verzahnt, komponiert. Es gibt eigentlich kaum Zufälle in dem Stück. Und für unser Instrument eines der wirklich großen und schönen Stücke.
Mit dem ersten Satz aus diesem wunderschönen Konzert, den das Solo-Cello eröffnet, wollen wir Sie jetzt auch noch einmal hören. Es verklang das Allegro aus dem Konzert für Violine, Violoncello und Orchester Opus 102 von Johannes Brahms mit Ulf Hölscher Violine, Wolfgang Böttcher Violoncello und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart unter Sir Neville Mariner. Sie waren, Herr Böttcher, immer ein sehr vielseitiger Künstler und in allen Bereichen sehr aktiv. Über mehrere Jahre hatten Sie auch ein festes Streichquartett, das Brandes-Quartett. Quartette haben so ihr Eigenleben. Sie erfordern natürlich sehr viel Kommunikation und Angleichung in allem und deshalb ein sehr intensives Aufeinander-Einstellen. Wie fanden Thomas Brandes, Peter Brehm, Wilfried Strehle und Sie zusammen und wie haben Sie gearbeitet?
Thomas Brandes kam nach mir ins Orchester und ist gleich auf mich zugesteuert und hat gesagt, mit Ihnen möchte ich mal Quartett spielen. Und es hat mich gefreut, denn er hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sein Probespiel gehört. Und dann vergingen aber noch mehrere Jahre. Wir hatten nämlich ein Ensemble philharmonische Solisten. Das war Flöte, Oboe und Streichtrio. Und da spielte Brandes die Geige in dem Streichtrio. Aber er wollte eigentlich Quartett spielen. Das zog sich dann noch eine Weile hin. Dann sagte er so, jetzt wollen wir mal anfangen zu spielen. Haben erst noch einen anderen Bratscher gehabt. Die haben sich dann nicht so gut vertragen, Brandes und er. Und dann kam Wilfried Strehler als junger Bratscher zu uns und der war es dann. Und Peter Brehm ist auch ein junger Geiger, der sich an den Brandes sehr angelehnt hat. Und sie haben auch mal schon Aufnahmen mit zwei Geigen gemacht. Da war der Brandes ganz überzeugt, dass er der Richtige ist. Und so fingen wir dann an. In dem Jahr, als ich gekündigt habe, 75 oder 76, 75 haben wir natürlich schon gearbeitet. Und ich glaube, unser Debütkonzert war in Hitzacker. Und ich habe als Programm erbeten, das letzte Haydn-Quartett, was ich über alles liebe, das F-Dur-Quartett. Bartok 5, weil das wirklich ganz große Hürden hat. Und ich meine, Schubert G-Dur waren es. Also wirklich große Stücke und wir haben es bewältigt.
Das war ja damals eine unglaublich fruchtbare Szene auch in der Kammermusik, nicht? Ja. Also wenn ich noch denke, was es alles für Quartette gab, ja. Amadeus-Quartett, La Salle-Quartett, Melos, ja. Juilliard String, Tokyo String, dann später Alban Berg-Quartett.
Ja.
Heute ist das ja zum Teil schwierig geworden. Gut, jetzt gibt es inzwischen in Berlin den Pia Beaulé-Saal, der kurbelt wieder ein bisschen was an, aber der hat natürlich auch viel weniger Plätze.
Nicht? Es gibt noch viele, viele sehr gute Streichquartette, aber es gibt nicht mehr die vielen Streichquartett-Rahmen. In dieser Zeit, als wir anfingen, hatte eigentlich jede Stadt einen Streichquartettzyklus auch. Und das ist nicht mehr der Fall. Die gibt es nicht mehr.
Kann sie sich erklären, woran das liegt, warum das Interesse so abgenommen hat?
Schwer zu erklären. Es ist diese intime, feine Musik, die besonders Stille erfordert, auch Stille, innere Stille, dass man da hineinhören kann in diese herrlichen Quartette von Haydn und Mozart und Schubert, diese Abgründe von der Schubertschen Musik, das Schubert-G-Dur-Quartett zum Beispiel, eins der großartigsten Werke, die es überhaupt gibt. Ich habe auch nie verstanden, dass nicht eine mittlere Stadt, ich nenne mal einfach irgendeine Göttingen oder Gießen, sagt, wir halten uns ein Streichquartett. Die haben bei uns eine Saison von Konzerten und außerdem tragen sie unseren Namen in die Welt raus. Das habe ich nie verstanden. Es gab solche Bestrebungen wohl mal, aber es hat nie stattgefunden.
Schade.
Ja.
Viele Werke hat das Brandes Quartett auch aufgenommen, darunter das wunderbare Quartett Opus 125 Nummer 1 in G-Dur von Franz Schubert. Daraus steht nun das Scherzo auf dem Programm unserer Sendung zur Person. Aufnahme mit dem Brandes Quartett verklang das Scherzo aus dem Quartett Opus 125 Nummer 1 von Franz Schubert. Wie gestaltet sich heute Ihr Alltag und wie werden Sie Ihren 85. Geburtstag feiern?
Also, ich bin immer noch am Cello spielen. Ich habe zwar schon etwas Defizite, weil man hat mir mit einem Mittel meinen Gleichgewichtssinn zerstört im Ohr. Aber wenn ich sitze, geht alles wunderbar und das Cello-Spielen geht auch gut. Also ich habe seitdem schon mehrere Cello-Abende wieder gegeben. Immer noch mit meiner Schwester übrigens, mit großer Freude. Und das bestimmt natürlich auch meinen Alltag, denn je älter man wird, desto mehr muss man auch üben. Es ist nicht so, dass man dann irgendwann mal alles kann. Das muss immer wieder neu erarbeitet werden. Und dann habe ich das Glück eben, diese vielen Schüler zu haben, wo auch mir oft wirklich schöne Dinge zurückkommen, eine große Familie zu haben mit 5 Kindern und 6 Enkeln, die auch um mich sind jetzt. Also es geht mir gut.
Werden Sie Ihren Geburtstag feiern oder fällt er bei Ihnen aus? Ich frage jetzt mal so, weil mir fällt gerade ein, dass Nikolaus Harnoncourt mich einmal mit ganz großen Augen ansah, als ich ihn fragte, wie er seinen 80. Geburtstag gestaltet, weil er der Meinung war, das wäre schon ein Alter, in dem er sich jeden Morgen sehr anstrengen müsste, um aus den Federn zu kommen. Wie ist das bei Ihnen? Ist das noch ein Geburtstag, den man feiert?
Ach ja, doch. Und die Familie wird das schon machen. Ich muss mich da nicht viel kümmern. Die machen dann schon irgendwas. Ja. Das letzte Interview von Karl Böhm darf ich mal kurz zitieren. Da redet man von den Segnungen des Alters. Na, vielen Dank, wenn ich morgens nicht mehr in die Unterhosen alleine reinkomme. Na, vielen Dank für die Segnungen. Das war sein letztes Interview, das ich auf einem Rückflug von Mexiko las. Und ich musste so wahnsinnig lachen, weil ich ihn so gut kannte. Es war so, wie er leibte und lebte. Aber trotz dieser Mängel, die man hat, und wenn man denkt, dass ich mal doch immerhin 8-mal den Marathonlauf mitgemacht habe hier in Berlin und mit großem Vergnügen und eigentlich auch nie Schwierigkeiten dabei hatte und jetzt froh bin, wenn ich den halben Kilometer vom Wannseebahnhof zu meinem Haus irgendwie bewältige, dann ist das natürlich schon ein Rückschritt, sagen wir mal so.
Dafür sagte ja Dietrich Fischer-Dieskau, mit dem Sie auch gut befreundet waren, die Zahl 80 sagt ja, dass man mehr Ruhe geboten ist,
ja,
als ich mit ihm über seinen 80. Geburtstag sprach.
Das war übrigens einer lebenslänglich mein Vorbild. So wollte ich Musik machen wie Dietrich Fischer-Dieskau. Das war er. Ich habe ihn gehört im Kleinmachnower Kino mit Hertha Klust, mit der Winterreise. Ich war 10 oder 11, er ist 10 Jahre älter. Ich habe in meinem Leben nicht mehr so geheult wie nach diesem Leiermann. Es ist unvergesslich und das bleibt mir auch lebenslänglich, dieser Abgrund der Schubertschen Musik, in die er mich geführt hat. Und ich hatte dann das große Glück, auch mit ihm musizieren zu dürfen. Das Haydn-C-Dur-Konzert gibt sogar eine Einspielung mit uns, wo er dirigiert. Er hat mich als Solisten engagiert für sein erstes Dirigierkonzert. Das ist natürlich eine große Ehre für mich war.
Zum Ausklang der Sendung hören wir noch einmal Wolfgang Böttcher und seine Schwester Ursula Trede-Böttcher mit zwei Sätzen aus einer Sonate von Felix Mendelssohn Bartholdy. In der Sendung zur Person war heute der Cellist Wolfgang Böttcher zu Gast im Studio. Zuletzt hörten wir ihn, am Flügel begleitet von Ursula Trede-Böttcher, mit den Sätzen Allegro assai vivace und Allegretto scherzando aus der Sonate für Violoncello und Klavier Opus 58 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht ab morgen im Internet unter www.swa2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht es weiter mit Büchertipps im Magazin SWR 2 Lesenswert. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Liese.